Über Leben reden. Ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Wie heißen Sie und über wen möchten Sie gerne was erzählen?
Ich heiße Irene Fick und möchte über mich selber reden und meine Familie und meine Kindheit in Düsseldorf in den 50er Jahren.
Dann, was ist passiert in Düsseldorf in den 50er Jahren?
Also, wenn man der vorherrschenden Meinung glaubt, gab es das Wirtschaftswunder und die Konjunktur, der Wohlstand. Die Leute nach dem Krieg wollten an den deutschen Rhein und sich vergnügen und amüsieren. Hatten sie den Volkswagen und dann kam der Mercedes und sie hatten Urlaub in Italien oder in Mallorca. Und für mich und für andere Kinder von Verfolgten war das gar nicht so, weil die 50er Jahre eigentlich die Zerstörung der Kultur der Arbeiterklasse war, ganz gewollt.
Weshalb wurden deine Eltern oder weshalb wurdet ihr verfolgt?
Beide meine Eltern waren im Widerstand, mein Vater in Düsseldorf, meine Mutter in Thüringen. Sie haben sich also aktiv betätigt, aber sind früh genug gefangen worden. Also wenn sie 1942 gefangen worden wären, wären sie hingerichtet worden. Aber sie hatten noch eine Chance. Mein Vater war im KZ Bürgermoor, deswegen Bürgermoor. Meine Mutter war im Gefängnis in Mährisch-Ostrau. Und sie sind 1936 unabhängig voneinander in die Tschechoslowakei, 1939 nach Britannien und 1948 wieder zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf.
Das heißt, die sind als Kommunisten verfolgt worden?
Ja.
Und was war dann in den 50er Jahren? Warum war das für Sie anders als für die anderen Deutschen?
Das Erste war diese Behandlung, als sie mussten sich ja akkreditieren lassen oder der Status musste anerkannt werden, der Status des Widerstandskämpfers. Und zum Beispiel wurde meine Mutter zu einem Psychiater geschickt, um seine Meinung. Und der Psychiater hatte einen Prozess hinter sich, ist aber mangels Beweisen freigesprochen worden von
einen
der
Prozess
Euthanasie.
Wegen seiner Nazi-Vergangenheit.
Ja. Und er hat meine Mutter attestiert, dass sie Verfolgungswahn hat. Mhm. Also sie ist ja verfolgt worden, ne? War ja kein Wahn. Also das war eine Sache. Wir waren halt nicht an Wohlstand interessiert, sondern meine Eltern waren daran interessiert, ein besseres Deutschland zu bauen, aufzubauen oder anzuknüpfen an der Solidarität in der Arbeiterklasse vor 1933. Und Antikommunismus wurde dann immer schlimmer. Also ich glaube, erst wurde der Jugendverband verboten, schon 1951 oder so. Der Frauenbund wurde verboten, die Kommunistische Partei 1956. Und meine Eltern wurden dann als Verräter abgestempelt. Und zum Beispiel Anfang der 60er Jahre haben sie meiner Mutter den Status als Widerstandskämpferin abgesprochen. Und sie hat dann mithilfe der VVN halt einen Prozess geführt, um wieder diese Anerkennung zu bekommen und damit auch die Rente.
War der denn erfolgreich, der Prozess?
Dieser Prozess war erfolgreich, in den 60er Jahren war das. Und dann kam noch die Sache dazu, wenn als Bundestagspräsident Gerstenmaier eine Kompensation bekommen hat von 250.000 Mark weil er nicht früh genug in die NSDAP eingetreten ist, da haben wir gedacht, okay, mein Vater war schon tot zu der Zeit, wir beantragen eine Studienbeihilfe für mich, weil ich hätte ja auch früher studiert, wenn die Verfolgung nicht gewesen wäre. Und da hat man, also der letzte Brief war so ungefähr, es ist nicht der Wortlaut, aber so ungefähr, die Studienbeihilfe wird nicht gegeben, weil die Tochter eines Anstreichers nicht erwarten könnte zu studieren. Und so war das damals.
Was hat das denn ausgelöst in Ihnen? Also
Wut. Ich habe den Brief zerrissen. Und dann nachher, als ich mich um die Dokumente bemüht war, wollte ich den unbedingt wieder haben als Beweis. Und den habe ich jetzt auch. Und ich habe auch einige andere. Also ich habe eine ganze Menge Dokumente zusammengetragen.
Und wo wurde das dokumentiert?
Die waren übrigens sehr freundlich. Da war eine sehr, sehr nette Dame im Wiedergutmachungsamt in Düsseldorf. Die hat mir alle die Dokumente zugeschickt, ohne Bezahlung. Während das Landesstatistische Amt musste man bezahlen.
Mhm. Ja. Und hatte das Auswirkungen? Also gab es dann dafür eine Entschädigung oder ist das einfach nur ein Dokument, um jetzt erzählen zu können von dieser Ungerechtigkeit, die man da erfahren hat?
Ja, das wollte ich dann doch haben, ja.
Und wie ging es denn dann weiter? Also was waren denn noch für Repressionen, die man erfahren hat, wenn man zum Beispiel Kind einer Kommunistin war?
Also ich muss sagen, ich war sehr behütet. Mhm. Ich weiß, dass andere Kinder Verräterkinder genannt wurden. Und wenn sie sich in der Schule nicht gut benommen haben, dann hat der Lehrer gesagt, was kann man von so einem Kind, von einem Verräter erwarten? Also das war bei mir nie, muss ich sagen. Aber ich glaube, und für mich war das ja auch normal irgendwie. Und ich wusste, dass wenn jemand zum Beispiel in einem Vortrag Brecht kritisierte, dass das eine politische Sache war, ne, und nicht eine literarische Sache. Aber ich glaube, ich bin dann immer mehr Bewusstsein wurde immer klarer, glaube ich.
Was fehlt denn Ihrer Meinung nach an der Aufarbeitung in der Geschichte?
Die Sache von einem Klassenstandpunkt. Es ist sehr altmodisch, aber ich finde, wenn man sich überlegt, wie die Kinder von den alten Nazis sehr gemütlich leben, manche von ihrer Herkunft, und wie die, zum Beispiel wie die Kinder des Widerstandes des 20. Juli behandelt wurden, im Gegensatz zu uns im Ruhrpott oder in Düsseldorf oder in Köln oder in Wuppertal. Da gab es einen Fond, die wurden auf Privatschulen geschickt, die wurden auf Ferien geschickt. Und das hat alles mit deren Klassenstand, mit deren Klasse zu tun. Ja? Während für uns der Arbeiterwiderstand ist erstens nicht genug aufgearbeitet worden. Es ist immer sehr leicht, nach Künstlern zu sehen, ne? Oder nach Akademikern, wie die sich. Aber wenn man sich überlegt, dass ich glaube, ich habe die Zahl gesehen: 78% des Widerstandes wurde von Kommunisten gemacht, ja. Und das ist total verloren gegangen im Bewusstsein, im kollektiven Bewusstsein.
Ist denn von dieser Klassengesellschaft heute noch was da? Also gibt es das immer noch nach Ihrem Gefühl oder ist das abgeschafft worden sozusagen? Gab es da eine Folge draus?
Ich wohne nicht in Deutschland, ich kann das nicht so richtig sagen. Also ich glaube, es gibt arme Leute, aber ich weiß nicht, ob die sich als Arbeiterklasse verstehen. Ich meine, die Gewerkschaften haben, denke ich, ich weiß nicht. Also die Frage kann ich eigentlich nicht antworten, weil ich nicht hier wohne.
Aber Sie sind ja dann nach England gegangen. Warum war Ihr Wunsch, nach England zu gehen?
Das war, weil man wusste nie, wessen Hand man schüttelt.
Also so ein Unsicherheitsgefühl, ja. Kein Vertrauen in das, was in Deutschland passiert.
Ja, und auch wenn man mit Leuten zusammengearbeitet hat, ja, also man wusste nie, und ich habe dann auch Geschichten gehört von Leuten, da war ich bei einer Firma in West-Berlin und der hat erzählt, wie er in Afrika war für diese Firma und wie er die Leute dort behandelt hat, ja. Mhm. Und das war mir einfach so. Ich hatte nicht die Kraft oder so, außerdem war ich ja angewiesen auf den Job. Ich wusste nicht, wie ich mich dazu verhalten, weil wie ich denn mich da verhalten sollte. Manchmal konnte ich nicht, ja. Mhm. Wie ich dagegen gegentreten konnte. Mhm. Und das war mir dann, dachte ich, ich kann hier nicht leben. Okay. Und ich hatte dadurch, dass ich in Britannien geboren bin, hatte ich ja auch einen britischen Pass und da konnte ich mich aus dem Staub machen.
Fühlen Sie sich denn als Britin oder als Deutsche?
Gar nicht.
Gar nicht. Das heißt, es ist so, das sind Sie dann dadurch so was wie wurzellos?
Also entweder wurzellos oder Wurzeln überall. Also das Nationalismus hat für mich überhaupt keinen Sinn. Das existiert nicht. Also ich bin ein Mensch. Und
aber Sie haben eine Heimat gefunden? Also irgendwas, wo man sich zu Hause fühlt?
Ja, wo ich meine Jeans hinhänge, ja, da bin ich zu Hause.
Das ist schön, da ist viel Platz. Ja. Vielen Dank für Ihre Geschichte.
Okay, bitte.
Das war Überleben reden. Ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Musik Harmonix, erstellt von Blue Jean Tyranny. Veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz 3.0 unter freemusicarchive.org.